Gary to the Gary, to yeah. Der BeatFrames Podcast. Moderiert von Maximilian Hecke und Matthias Neumeier.
Heute sprechen wir über Sprechen. Was Sprache über uns verrät und wie wir sie für uns nutzen können, erklärt uns die Kommunikationsstrategin und Trainerin des Jahres Tatjana Lackner. Die Gründerin der Schule des Sprechens gibt uns heute außerdem einen exklusiven Einblick in ihre Arbeit als Profilerin. Eine Analyse der amtierenden Bundesregierung inklusive. Was es mit NLP wirklich auf sich hat, welche Fehler ihr im nächsten Meeting ab jetzt vermeiden werdet und was Bill Clinton damit zu tun hat, erfahrt ihr heute in der neuen Folge des BeatFrames Podcasts. Tatjana, wieder kurzer Soundcheck.
Die Zeit in 5 Sekunden, 18 Uhr. Österreich. Beamtenstaatssekretär Kostelka und die Lehrergewerkschaft. Gut?
Perfekt.
Großartig.
Hallo Tatjana.
Danke für die Einladung.
Sehr gerne, wir freuen uns sehr. Ich muss ehrlich sagen, ich bin ein bisschen nervös heute. Ich habe ein bisschen Angst, dass du uns jetzt komplett aufmachen wirst. Ich hoffe, du bist gnädig.
Ich schwör's, ich bin gnädig.
Was macht eine Kommunikationsstrategin?
Also es wird wahrscheinlich welche geben, die sagen, Strategien der Kommunikation hat was zu tun mit PR, mit Unternehmenskommunikation. Für manche wird es was sein, was eher in Richtung politische Kommunikation geht. Für mich geht es seit 25 Jahren darum, wie kann ich Menschen fit machen, die beruflich oder privat mit guter Rhetorik punkten wollen, weil wir hören ja um 18 Uhr nicht auf. Es geht ja weiter. Wir müssen Freunde gewogen halten, wir müssen Kinder erziehen. Also die sagen, ich will einfach spüren, dass gute Sprache, gute Sprechtechnik, gute Rhetorik für mich einen Gewinn hat und wo man schon auch sagt, da gibt es auch eine Strategie. Das heißt, ich rede nicht zufällig nur von A nach B als Funktionstransportmittel, sondern wenn ich mit dem Chef oder mit der Kollegin rede, da gibt es vielleicht auch tatsächlich gewisse Finessen, die ich beherrsche oder die ich zumindest, und das ist meistens so der Einstieg für Kunden, die zu mir kommen, die wollen wissen, was gibt's denn da überhaupt? Was kann ich da bei anderen entdecken? Wo manipuliert mich jemand? Was war jetzt eigentlich eine Killerphrase? Wo fühle ich mich zu wenig schlagfertig? Also wo es eher ein bisschen darum geht, die anderen lesen zu können. Und das ist sehr oft der Einstieg, dann auch selber was lernen zu wollen und das die eigene Toolbox aufzufüllen.
Wie wird man Sprechtrainerin?
Also ich habe 88 in Krems Matura gemacht. Was bedeutet, ich habe mich damals schon mit meiner Gesangsstimme auseinandergesetzt. Ich habe also Operngesang war so das Thema, was als Kind von Hippie-Eltern, also meine Eltern sind so alt, 68er, das Schlimmste war, was man machen kann, hier Establishment-Musik, wo ich doch mit Carlos Santana und mit guter Musik aufgewachsen bin. Also ich war immer schon so, ich glaube ab 12 ging das los, der Vorwurf, die Kapitalisten, Sau in der Familie. Und das war schon schwierig auch. Also nur um da ein kurzes.
Steht gar nicht in der Wikipedia-Eintrag.
Genau. Also Operngesang. Nachdem ich dann damit Muttern das Gefühl hatte, ich mache auch was Weltliches, habe ich nach der Matura eine Buchhändlerlehre gemacht. Das war cool, weil damals wurden dir noch 2 Jahre angerechnet, wenn du in Literatur maturiert hast. Und so waren wir eine ganze Gruppe von Maturanten, von Deutschmaturanten, die nur 1 Jahr Lehrzeit machen mussten. Und sie hatte die Sicherheit, also wenn das im Gesang nichts wird, dann hat die zur Not auch noch was. Dann bin ich schwanger geworden. Teen Mom, also mit 18 schwanger, mit 19 dann das Kind. Und da war klar, du kannst nicht mehr 8 Stunden oder 6 bis 8 Stunden am Tag singen und trainieren. Die Miki hat es besonders nicht mögen, meine Tochter. Ich glaube, das lag nicht nur an den schiefen Tönen, sondern natürlich ein Baby will, dass es um sie geht. Und dann habe ich gewechselt von der singenden zur sprechenden Stimme und lange Radio in dem Land gemacht, Ö1, Ö2 und Ö3. Und da war dann irgendwann einmal klar, ich kann mich noch erinnern, mir wurden so die ersten Nachrichtensprecher übergeben, Tatjana arbeitet ein bisschen mit denen und es waren dann nach einem Dreivierteljahr 11 und wo ich gefunden habe, also ganz gratis mache ich das jetzt nimmer, also jetzt da scheint es einen Bedarf zu geben und habe mit 24 die Schule des Sprechens gegründet. Das heißt, ich bin jetzt 48, wir haben nächstes Jahr unsere 25-Jahr-Feier, so kam es dazu.
Gibt es so eine Erfolgsformel, die man nennen kann, ob das jetzt ein Vorstand ist, ein Student ist, was weiß ich was, einen Rat, den man gleich einmal allen mitgeben kann?
Ich glaube, verbales Charisma hat viel zu tun mit wie klinge ich, also es hat eine ganze Menge mit der Stimme zu tun und da sind wir sehr schnell dann bei körperlichen Dingen wie der Atemtechnik, denn Atem plus Stimme ist die Energie, auf der man spricht und mit der man spricht. Das heißt, wer eine gute Stimme hat, hat schon mal ein bisschen mehr Wirkung und mehr Raum, nämlich tatsächlich im Klangbereich. Geht dann wahrscheinlich auch über eine gute und solide Sprechtechnik. Also jetzt nicht nur, dass man keine logopädisch auffallenden S-Fehler oder irgendwelche R-Zische oder sonstige Dinge hat, sondern auch, dass die Vokale gut sitzen. Also Tipp hier sofort. besonders im Osten Österreichs, sind natürlich die Diphthonge. Das sind Au, Ei und Eu, dass wir halt nicht haben Baustelle, Mäselmarkt, ja, sondern wirklich schöne Aus, schöne Eis und Eus haben. Wenn man nur das macht, sich um die eigenen Vokale, A, E, I, U, U, und damit die Diphthonge, also Zwielaute, Doppelvokale in dem Fall auch zu kümmern, dann hebt sich das Sprachniveau bereits um 20%. Mhm. Konsonanten sind die Knochen unserer Sprache, die geben unserer Sprache die Form und die Struktur, wogegen die Vokale den Klang erzeugen und die Musik machen. Also wenn du jetzt sagst, mach mal S, und Matthias, mach du S, dann kannst nicht sagen, naja, das ist ja eindeutig der Matthias. Sondern erst wenn du Vokale hast, ja, bist du identifizierbar. Sag mal A.
A.
Und jetzt sagst du A.
A.
Ja, und wenn man, super. A. Ja, sehr gut. Und also, wenn man das hat, dann kann man sagen, du, das ist eindeutig der Maximilian, den kenne ich kenne die Stimme. Das heißt, das ist dein Gut, damit bist du identifizierbar. Und deswegen sind aspirierte Konsonanten aber trotzdem wichtig, weil wir brauchen harte Konsonanten für die Struktur.
Könntest du jemals einem Herbert Prohaska einen Kurs verkaufen?
Das ist insofern lustig, weil ich habe ja in der Zeit, in der ich Radio gemacht habe, viele Interviews gemacht und ich habe natürlich Herbert Prohaska interviewt. Also ich kann mich erinnern, dass ich wirklich platt war und der Herbert, der war wirklich witzig und für mich einfach ein Phänomen, also sprachlich, wie man das angehen wird. Hat übrigens auch gefragt, ob man da noch was tun kann, wo ich finde, nein. Warum soll Herbert Prohaska, dessen Trademark es ist, so zu klingen? Also den schaue ich immer sogar im Fernsehen an, weil ich hören will, wann der nächste Fallfehler kommt. Warum sollte Anita Wachter ehemals das Skihaserl jetzt Hochdeutsch klingen? Herbert Prohaska, will ich aber auch dazu sagen, war damals mindestens so geschockt wie ich über seine Sprache darüber, dass ich noch nie bei einem Fußballspiel war und noch überhaupt keine Ahnung habe von gewissen Dingen. Also der fand aus seiner Wirklichkeit natürlich das den hellen Wahnsinn. Wie kann man in einer Welt leben, in der man dem Fußball so ausgewichen ist? Also ich glaube, wir haben uns da echt cool getroffen. Aber wir hatten es fein. Wir sind im Sacher gesessen und hatten es fein.
Stimmt es, dass deutschen Moderatoren automatisch mehr Kompetenz zugewiesen wird?
Ja, weil die Vokale sitzen, weil die Konsonanten sitzen. Es gibt zwar viele Dinge, die uns auf die Nerven gehen. Nicht alles ist für unsere österreichischen Ohren leiwand. Aber grundsätzlich sitzen dort die Stimmen anders. Es ist nicht alles durch die geschlossene Zahnreihe. Die finden uns zum Teil super sympathisch. Warum? Weil wir immer noch so ein bisschen nach Näseln, bei uns war ja Französisch mal Hofsprache, und dadurch immer noch so ein bisschen eine kaiserliche, ja, also Geschichte haben. Die finden das kreativ, aber kompetent klingt es natürlich nicht. Gute Sprecher zeichnet aus, dass sie gut klingen, dass sie eine Sogwirkung herstellen. Und jetzt mal in der banalsten Formel, dass sie uns nicht stören, wenn wir ihnen zuhören. Also wenn ich einfach abgelenkt bin, weil jemand komisch schnauft, dauernd Füllworte und Bullshit-Bingo verwendet oder irgendwelche Dinge sagt, häufig habe ich so am Land die Problematik mit Ich- und Ach-Lauten. Also Beispiel für dich, sag einmal Licht.
Licht.
Und jetzt sag Bach.
Bach.
Dann spürst du beim Bach, dass das eine andere CH-Qualität hat, das ist weiter im Hals, als bei Licht. Licht hängt eher am Obergaumen. Mhm. Und wenn jemand das verwechselt, weil er Manche sagt, dann ist das einfach was zutiefst provinziell klingt und was nicht super ist, weil das lenkt ab von vielen Dingen. Mhm. Bei manchen Frauen, die ich in der Führung begleite, ist es in manchen Dialekten richtig schwierig, als Frau kompetent zu sein. Ich nehme jetzt mal raus und denk da an zwei Damen, die super sind und wirklich toll performen, wo wir aber schon geschaut haben, dass sie auch in der Hochsprache sicher sind. Denn der Kärntner oder der Salzburger Dialekt sind Dialekte, die haben viele Diminutive, viele Verkleinerungen. Das klingt so lieb, dass schon fast deppert ist. Und deswegen ist es sehr schwer, direktiv und kompetent in manchen Dialekten zu sein.
Das Thema Authentizität. Also wenn du...
Sag's nochmal schön. Authentizität.
Authentizität. Das ist ein Zungenbrecher.
Ja, also weißt du, das hört man natürlich immer wieder als Trainer. Ja, aber Tatjana würde dann schon nur authentisch bleiben. Also es gibt ja auch authentisch schlecht. Es geht immer um Text, Kontext, um Subtext. Der Subtext, also Text ist das, was jemand sagt, eh klar. Subtext, das, was jemand meint. Und der Kontext, in welchem Zusammenhang findet was statt. Und wenn es da Dysbalancen gibt, dann empfinden wir das als unpassend. Und dann ist es für uns schräg. Aber authentisch an sich ist ja noch kein Gut. Also wie gesagt, authentisch schlecht ist ja jetzt auch noch nicht super.
Was auch sehr spannend ist, du bist ja auch Profilerin. Mhm. Immer wieder im TV auch eingeladen, um vom Massenmörder bis zum Präsidenten Leute zu analysieren.
Ja, das stimmt.
Was verrät Sprache? Also worauf schaust du?
Ja, Also man muss vielleicht Profiling mal untersuchen, damit es klar ist, weil die meisten damit jetzt eher sowas wie CSI Miami oder irgendwelche FBI-Serien verbinden. Und das ist auch Profiling. Profiling startet von drei verschiedenen Seiten. Auf der einen Seite sind es wirklich die Ermittler, die einen Tatort begehen und aufgrund dessen Rückschlüsse auf den Täter schließen können. Ist für die zwei anderen Bereiche, nämlich für meinen oder auch für die Psychologen, oft schräg, wie man daraus jetzt erkennen kann, welche Muster es gibt. Die Psychologen, die sich anschauen, jetzt wirklich ganz klassisch, was hatte der für ein Leben, für eine Kindheit, welche Muster gibt's, wo ich auch oft erstaunt bin, aha, aufgrund dessen kann man Rückschlüsse ziehen, spannend. Und ich gehe natürlich nur von der Sprache aus und davon, du kannst nur was gesagt haben, was du auch gedacht hast. Und das ist so eine Sache, und du spielst da an auf Anders Breivik, der norwegische Attentäter. Da ging es damals um die Frage, war er zum Tatzeitpunkt zurechnungsfähig oder nicht? Ich erinnere mich auch noch ans Profiling von der Esti Balles, das war diese Eismörderin, die ihre Opfer eingemauert hat, wo noch nicht ganz klar ist, ob es bis heute noch einen gibt. Also es geht sehr stark darum, welche Sprache erzeugt Wirklichkeit, in welcher Wirklichkeit lebt er, was stellt er her, wo lügt er auch. Menschen, die lügen, sind sehr oft sehr detailverliebt. Also du kannst gerade auch im Privaten, hat er mich betrogen oder nicht, kann man gut sehen, je detailverliebter es wird, je mehr Infos es gibt, umso größer ist der Lügner da irgendwo unterwegs. Und diese Profilings haben natürlich auch zu tun immer mit, was sagt jemand aus seinem Wirklichkeitshorizont, was will er erreichen. Also es geht immer um Person, Position und Funktion. Wer ist jemand, ob seiner Person, Familienvater 42, ob seiner Position, das ist der gesellschaftliche Rang, und natürlich auch ob seiner Funktion. Und wenn es da Dysbalancen gibt, auch in der Sprache, dann fällt sowas natürlich auf. Und je mehr jemand unter Druck steht, und das tun Minister, Staatssekretäre, das tun natürlich auch Präsidenten, das tun selbstverständlich auch Mörder beim Verhör, umso mehr kannst du Dinge auch rauslesen. Und das finde ich einfach cool, wie man beim Profiling von drei verschiedenen Quellen dann oft auf gleiche Schnittpunkte kommt. Und ich finde es aber auch wichtig, dass man es von drei verschiedenen Seiten anschaut.
Werden wir vielleicht da gleich mal konkret, wenn wir an die jetzige Politprominenz denken.
Ja.
Was fällt dir auf?
Naja, wenn man jetzt davon ausgeht, dass es Berufssprecher sind, Berufsredner, ein Politiker verdient sein Geld, ähnlich wie ein Lobbyist mit Reden, dann gibt's ganz viele, die das auffallend schlecht machen. Was fällt mir auf? Du willst was über Kurz und Co. hören? Naja, da haben wir natürlich jetzt jemand mit, fangen wir mit Strache an. Da haben wir jemanden, der selbstverständlich im Schatten eines Rhetorikers steht, nämlich Sebastian Kurz, der ihm schon ordentlich überlegen ist. Überlegen im Staging, in der Performance, und wenn man jetzt hier im Profiling ein bisschen tiefer gräbt, dann weiß man auch warum. Sebastian Kurz ist jung, das wissen alle, aber er ist politisch sozialisiert in der Zeit von Karl-Heinz Grasser. Und als ich ihn so das erste Mal wahrgenommen habe, wenn du die Augen schließt, hörst du immer wieder auch den Karl-Heinz Grasser Duktus. Und das ist natürlich Kunststück, er hat sich tausende Videos von ihm angeschaut und angehört. Das ist auch so die Zeit, in der er politisch sozialisiert wurde. Und da gibt's schon auch Similarities zwischen der Art zu reden, der Art zu überzeugen, auch der Art öffentlich zu flirten. Es ist ja auch ein Geschäft der Stimmungen. Es geht bei Politik einfach ganz selten um den Inhalt, ob man das jetzt super finden oder nicht, sondern es geht darum, dass man Stimmungen erzeugt, Dinge kippt, Atmosphäre schafft. Und da sind wir in einer ähnlichen, das ist ein anderer Schlag vom Politiker, als zum Beispiel Jörg Haider war. Und definitiv ein anderer Schlag als Heinz-Christian Strache, der bei jedem Wahlkampf übrigens massive stimmliche Probleme hat, immer schon in der dritten Woche heiser ist. Also da gibt's Unterschiede. Wahrscheinlich war für Kurz der größte, rhetorisch gesehen, der größte Angstgegner Christian Kern. Beide waren rhetorisch sehr gut und die haben sich ja auch öffentlich wirklich ordentlich gepitcht. Da gab es ja schon auch Fights. Ja.
Auch in diesem Kontext mit dem Thema Populismus und einfache Antworten. Was würdest du jetzt jemandem raten, Politperson, die zu dir kommt, wir brauchen ein Mittel gegen die einfachen Antworten?
Ja, also auf der einen Seite hatten wir lange Zeit so die bürgerliche Mitte, die verschwunden ist, und wir hatten dann nur noch irgendwie ein Links-Rechts-Geplänkel. Das ist, glaube ich, auch ein Problem, denn die soziale Schere schneidet nicht in links und rechts, sondern oben und unten, und das immer massiver und das vor dem Hintergrund der Digitalisierung die nächsten Jahre noch stärker. Und erstmals wird es dann auch nicht die Armen und Schlechtgebildeten betreffen, sondern ganz querbeet schneiden. Wenn du mich danach fragst, was gibt's für eine einfache Formel gegen die einfachen Formeln der anderen, dann glaube ich, ist es wichtig, mal drauf zu kommen, warum waren die so bestechend? Einfach ist immer dann was, und der Mensch sehnt sich, und das scheint in unserer abendländischen Pädagogik also irgendwie da zu sein, nach Lösungen. Manche sogar nach dem Erlöser. Das heißt, wir haben ein Riesenproblem dort, wo der Wähler auf der einen Seite gecasht wird über ich bring dir was. Und da muss man drüber nachdenken, ist das überhaupt Politik? Ist Politik das, was dir mehr im Sackel bringt? Ist das dann Politik? Oder geht es bei Politik nicht darum, in welcher Welt wollen wir leben? Was ist jetzt möglicherweise für meine Zielgruppe sogar ein Nachteil? Aber all along was, wo wir miteinander, deswegen sind wir ja Menschen geworden, vielleicht auch mehr davon haben. Und da haben die Linken, wenn man die jetzt mal so als die Linken, Falterleser, Standard und wie gesagt, ich schreibe immer wieder gerne für den Standard Kolumnen, ich lese nicht immer, weil ich sonst die Beistrichregeln verlerne, aber also wenn man mal sehr auf links schaut, dann haben die natürlich wahnsinnig wenig Antworten und unglaublich viel Kritik. Und wenn man nach rechts schaut, dann haben die wahnsinnig viele Antworten und wahnsinnig wenig Reflexion. Und ich glaube, dass Menschen wie, wurscht, ob du jetzt nach Korea schaust oder zu Trump oder auch letztlich nach Europa, die Brüskierer sind auf der Überholspur. Und auch wenn man Macron jetzt nicht ins rechte Lager steckt, dann würde er sich nicht ins linke stecken lassen und gilt auch als ein Klartexter, Macher, Brüskierer. Das ist schon eine Antwort für das, was wir in den 80er Jahren sehr stark hatten, dieses Geschwader, dieses Gegender, gib mir die Salzstreuerin und die Pfefferstreuerin, das ist eine klare Antwort auf das. Zum Glück ist es ein Paradigmenwechsel und wir werden auch auf die Brüskierer wieder eine Gegenbewegung haben. Aber wir dürfen uns nicht wundern, dass jetzt mal die, naja, ich sag's einmal so, Leute plötzlich am Vormarsch sind.
Es wird ja oft behauptet, dass viele Politiker NLP geschult sind.
Ja, das ist ein Märchen. Das ist ein Märchen, das Jörg Haider mal aufgebracht hat. Oder nicht einmal er selber, sondern es wurde damals, ich glaube, es war ein Kollege, ich muss nachdenken, ob es von den Tiroler Tages, von irgendeiner einer kleineren Zeitung, die aber nicht unerheblich war, wurde das aufgebracht mit dem NLP. Und seit der Zeit hat NLP einen Höhenflug erlebt. Also ich komme jetzt da ja aus der Kommunikation, NLP hat seine Berechtigung, wenn du in der Therapie arbeitest, das war ja Bendler und Satir in den 50er, 60er Jahren durchaus so, dass man sagt, wenn ich mit suizidgefährdeten Menschen arbeite, dann ist es sinnvoll, die zu rapportieren. Darum geht's heute nicht. Also Menschen zu erzählen im Sales, du, wannst es mit dem NLP kannst und mir ordentlich paste, verkaufst gleich 30 Staubsauger mehr, das ist einfach Unfug und das ist es auch in der Politik. Dafür ist die Politik selber zu komplex. Es gibt schon immer noch Begriffe wie Framing zum Beispiel, den die NLPler gerne für sich irgendwie in Anspruch nehmen, weil die haben doch als Erste über Frames gesprochen. Ja, über Frames, aber in einem ganz anderen Zusammenhang, als heute Framing passiert, nämlich dass ich versuche, dir bereits so eine Emotion in den Bauch zu pflanzen durch die Wortwahl. Lass mich nachdenken. Immobilienbranche, aufstrebende Wohngegend. Natürlich weißt du, du hast den Bagger bis 2030 vor der Schnauze, aber es klingt halt besser.
Die Bastler-Hit,
ja genau. Aber diese Framings, also nur weil wir manchmal auch Begriffe verwenden in unterschiedlichen Disziplinen, hat es noch wenig mit NLP zu tun. Also gerade wenn NLP die Antworten hätte, hätte sie auch die Gegenantworten und die hat es aber offensichtlich auch nicht.
Asyltourismus ist auch so ein klassischer Frame.
Und das war aber, jetzt muss man auch dazu sagen, also ich schätze Horst Seehofer schon als jemanden ein und ich habe mich wirklich mit dem für ein paar Interviews vorbereitet und mich hier, um Auskunft geben zu können, nicht mit ihm, sondern über ihn. Also das ist nicht was, was der jetzt durchdacht hat. Horst Seehofer saß oder sitzt auch nicht zu Hause und denkt sich, wow, welchen Frame nehme ich?
Glaubst sondern das nicht. Entspricht,
nein,
das passiert einfach.
Nein, das entspricht ihm und natürlich wird dann danach ein Frame draus und Menschen, die das verwenden. Es gibt aber schon auch Leute und Jörg Haider war da ganz bestimmt ein Medientalent in der Hinsicht. Ganz wurscht, wo man jetzt politisch steht und wir sind uns da, glaube ich, alle einig. Aber sicherlich jemand, der hier mit einem anderen Rededuktus damals aufgetreten ist und jetzt im Nachhinein wird er halt kategorisiert, postmortem, welche Frames er gebaut hat. Geh bitte. Wenn es nur so ginge, könnte es ja jeder lernen in der Form und hätte man dann schon die Lösung parat.
Du als Expertin für das ganze Kommunikationsthema, ist es ab und zu für dich so anstrengend, dass du sagst, du wirst auch immer auf so einem sehr hohen Standard gemessen, auch im Alltag?
Gemessen werde ich natürlich an meiner Sprache, ja. Wo merke ich, dass es mir ein Problem ist? Ich habe viele internationale Lehrgänge auch und bin auch an ausländischen Unis, habe jetzt vor ein paar Jahren so eine Tour gehabt, so eine Gastlektorentour durch die Unis Südamerikas und da war Englisch das Thema. Ist es schon eine andere Sache, wenn du dich so ausdrücken kannst, auf dem Status, wie du das willst in deiner Muttersprache, versus eben, wenn es andere Sprachen sind. Da spüre ich vielleicht am ehesten die Messung im eigenen Feld. Ansonsten merke ich eher, dass ich ausgenützt werde oder sagen wir mal so benützt auch von Familienmitgliedern, die sagen, ah, du bist Profiler, du, ich habe, also ich kann das bei meiner Tochter, kann mich noch erinnern, jetzt ist sie verheiratet und hat mich zur Oma gemacht und lebt in Westaustralien mit ihrem Mann, aber als sie so, als das klar war, dass der Michael der Schwiegersohn wird, war schon immer die Geschichte, schau dir den mal an, hör dir das an, was hörst du, ja, also das ist was, aber wo wirklich, ich,
das ist aber also so wie der Arzt in der Familie quasi.
Definitiv, ja. Also wo man sagt, komm, was siehst du, lügt der oder nicht, also da bin ich oft verwendet worden, wo ich heute froh bin, dass dieses Thema auch mit der Ehe geschlossen ist.
Gibt es auch Momente, wo es die Sprache verschlägt?
Ja, wir leben heute in der Kommunikation nicht mehr, und ich glaube, es ist in der Werbung ähnlich oder im Marketing, nicht mehr wie in den 80er Jahren, wo es um Push geht, also Hammer the Message und noch einmal und Scones und Kauf, sondern wir leben im Pull. Schafft es jemand, eine Sogwirkung herzustellen, wo man sagt, ah, ich will da dranbleiben? Und da bin ich manchmal platt, mit welchen relativ basisrhetorisch-grammatikalischen Dingen manche Menschen zu betören sind.
Hast du da ein Beispiel?
Also auf der einen Seite ist Bill Clinton für mich ein Beispiel. Das ist einer der Rhetoriker in Deutschland, die in Amerika gewesen, die natürlich wirklich super waren. Also wirklich, Bill Clinton ist super rhetorisch gewesen. Und da ging es nicht um das Monica Gate, sondern da ging es um die Frage, die Amerikaner sind sehr unentspannt, was Joints angeht, und sehr unentspannt, was Joints und den amerikanischen Präsidenten angeht. Ich glaube, wir sind da nicht so, dass Alexander Van der Bellen raucht in der Hofburg, wissen wir, was er jetzt raucht. Ich glaube, da wären wir nicht so, oder? Also das wird schon gehen. Das sind die Amerikaner nicht.
So, oder sagen wir so, es würde uns nicht überraschen.
Ja, vielleicht wird es uns nicht mehr überraschen, genau. Und ja, da kann mich noch erinnern, da gab's, CNN hat das auch übertragen, dieses Trial. Du hast also die besten, so ganz eure Anwälte neben Bill Clinton sitzen gehabt, und es ging wirklich knapp um die Frage, wird der impeached oder nicht? Und dann geht CNN auf halbtotal und du siehst ein Lächeln auf Bill Clintons Gesicht und er hat gesagt, yeah, but I did not inhale. Und haben es dann geschaut, die Juristen, der Billy hat den Joe nicht geraucht, super, heute, das hat gehalten juristisch. Und das ist natürlich sowas, wo ich sprachlos bin, im positiven Sinn, weil ich es lustig finde, wie jemand dort einfach, weil er guter Taktiker ist, die Menschen auflaufen lässt. Ja. Das ist überhaupt was in der Rhetorik ein großer Unterschied ist. Es gibt auf dem Planeten viele Strategen und Taktiker. Strategen sind meistens stinkfade Redner, schnarchfad, wenn sie Präsentationen geben, aber sind, weil sie wirklich akkurat auch das Ziel im Auge haben, immer aufs Ziel fokussiert. Wogegen Taktiker brillante Redner sind, können gut mit Zwischenfragen, Killerphrasen umgehen, aber sind manchmal, weil sie so verliebt sind in die eigene Performance, kilometerweit vom Ziel entfernt.
Was sind Killerphrasen?
Killerphrasen sind keine Konflikte, und damit werden sie häufig verwechselt, denn ein Konflikt braucht immer eine sachliche Grundlage. Killerphrasen sind deswegen so leiwand aus dem Zusammenhang trainierbar, weil es völlig wurscht ist, was der Zusammenhang oder der Grund war. Sie sind nur gedacht, um denen Lack- oder Imagekratzer mitzugeben, einen Mundtotmacher im Meeting, das haben wir immer so gemacht, oder typisch du. Also irgendwas, was dich jetzt mal, also ein Showstopper, dich mal Schmähstart macht und wo du dann möglicherweise auch falsch drauf reagierst. Und davon haben wir viele. Wir haben viele im privaten Feld. Also wenn ein Freund zu dir kommt, wenn ich mal so die Mikros da anschaue und sagt, naja, da trifft's keinen Armen. Ja, na bumm, du musst Geld haben. Also das sind Killerphrasen. Genauso aber auch wie im Job. Fühlst du ja.
Bitte sehr günstiges. Günstige Einkäufe.
Also ganz günstiges 7.500 Euro Equipment. Nein, um
Gottes Willen. Alles schönes Aussehen.
Und da haben wir jetzt genau das, was falsch läuft. Denn was du machst, ist, du rechtfertigst dich. Und das ist
reingefallen.
Die Danke, Maximilian. Also was ist der Punkt? Drei Fehler vielleicht, wie man Killerphrasen nicht beackert, wenn sowas daherkommt. Der erste Fehler ist, nicht zu reagieren. Keine gute Idee, denn Killerphrasen passieren sehr oft coram publico, also vor anderen, und damit zeigst du im Meeting, so darf mit mir umgegangen werden. Also nicht gut, gar nichts zu machen. Der zweite Fehler, den hast du gerade gebracht, ist die Rechtfertigung Falle Taps, und damit bist du gar nicht allein, sondern wir sind hier im abendländischen Reich zu Rechtfertigungsjunkies erzogen worden. Dein Verhalten wird Konsequenzen haben, kannst mit den Konsequenzen, na bitte, ich war auf Urlaub. Also dieses Nein, aber, Ja, aber, sobald du in dem Modus bist, bist du super in der Rechtfertigung. Und wenn es der andere schafft, dass wir unser Gesicht und damit unser Rechtfertigen, hat der dieses verbale Battle oft spürbar vor anderen im Meeting gewonnen. Und der dritte Fehler ist Öl ins Feuer gießen. Also auf eine Killerphrase, die an sich schon eine Frechheit ist, jetzt nochmal was reingießen. Da haben wir dann natürlich schon die Möglichkeit, dass es zu einem super Konflikt im Endeffekt wird.
Was wäre jetzt das Öl ins Feuer gießen auf die Aussage der Mikrofonständer und Mikrofone?
Naja, Tatjana, du brauchst reden, du hast doch selber bababa und sofort hier auf Gas geben.
Okay.
Also es geht bei Killerphrasen nicht darum, wer hat die schnellsten Sponti-Sprüche, die flottesten Gegengemeinheiten. Nämlich das kann ich auch jetzt zum Beispiel im Vorstand gegenüber, wenn ich irgendwo arbeite, nicht machen. Also ich kann jetzt sagen, jetzt hat der Blackshot der Vorstand, jetzt habe ich ihm eingeschenkt. Ja. Da wirst du am 17. beim AMS allein nicht witzig sein können, das hält nicht lang. Ja. Sondern es geht immer darum, auch in der Kommunikation, wir identifizieren uns mit dem Zurückgelehnteren, mit dem Sympathischeren und nicht mit dem Haxelbeißer, der für alle ja eine Stimmung vergiftet.
Und also was wäre
die richtige Antwort?
Ja.
Echt? Schaut das posch aus? Was glaubst du, hat das kostet? Sag einmal. Sofort in die Gegenfrage. Damit hast du den Ball los und der andere super, hat den Stress. Ja.
Herrlich.
Sehr gut. Können wir es lernen auf jeden Fall.
Was sind noch so Themen, so die Klassiker? Was macht jeder falsch?
Präsentationen, da gibt's viele Fehler, wo ich immer wieder ähnliche Dinge arte. Die Menschen wissen oft, womit sie anfangen. Also pass auf, Tatjana, ich fange an. Mein erster Satz ist, und den wissen sie bei Heart. Und wenn ich dann frage, okay, und wie hörst du auf? Was ist dein letzter Satz? Na was, wann ich heute dann fertig bin und aufhöre? Das ist ein Schmarrn. Der erste Satz und der letzte. Und ich bin jemand, der auswendig lernen absolut verurteilt. Aber der erste und der letzte Satz, die müssen sitzen. Denn der erste Satz ist der, womit du den Raum entlädst. Also der so sehr schnell klärt, mag ich die? Wer glaubst du, dass du bist? Wofür hältst du dich? Gehe ich mit dem mit? Und der letzte Satz ist aber der, womit du das Publikum entlässt oder halt auch in dem Fall dann das Meeting-Team oder beim Pitch die Kunden. Und der muss schon auch sitzen. Dramaturgie ist ein Thema. Pausen sind Thema. Das können wir von Hitchcock lernen. Hitchcock war ein Meister der Pause. Da gibt's ja die berühmte Suspense, Surprise und Tension. Du kennst das als Filmemacher, Matthias. Wir müssen Dingen Raum geben. Und wir müssen Punkte machen. Punkte sind wohltuend und davor haben Menschen Angst, weil sie Angst haben, den Redeanteil zu verlieren. Wenn ich einen Punkt mache, dann muss ich den ja wieder zurückerkämpfen. Und manchmal ist es einfach wohltuend, wenn jemand einen Punkt macht.
Ich habe gerade meine Frage vergessen.
Soll ich mir eine Frage stellen?
Bitte stell dir eine Frage.
Okay, stell mir eine Frage. Also ich würde mich fragen, wenn wir jetzt anschauen, Alexa und Siri können bereits reden, in
das
welche Richtung?
Ich gerade fragen.
Ja, frag doch jetzt mal, komm. Ich gebe dir meine Frage ab.
Tatjana, wie wird sich die Sprache in Zukunft verändern?
Ja, also gut, dann komme ich jetzt mit meinem. Also Alexa und Siri können schon reden, das wissen wir, digitale Sprachassistenten gibt's. Und was sich verändern wird bei uns, ist tatsächlich auch ein bisschen die Art, wie wir reden. Alexa versteht bitte und danke nicht, sondern Alexa, wie spät ist es? Alexa, sag mir das Wetter. Und wenn wir uns das angewöhnen, diese Befehlsform, diese sehr direktive Form der nutzenorientierten, nämlich jetzt immer nur mein Nutzen orientierter Sprache, dann tut das auch was mit uns, durchaus vielleicht sogar im öffentlichen Raum. Wenn dann jemand nicht mehr sagt, kann ich mich da im Bus hinsetzen, sondern da will ich sitzen. Also das ist schon auch was mit uns macht. Ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir nicht nur nutzenorientiert, weil ich jetzt was wissen will und nur noch den anderen verwenden, um effizient zu sein. Also diese Effizienz ist schon ein zweischneidiges Schwert, denn ich will, dass bei mir im Haus effizient kommuniziert wird. Ja, Redezeit ist Lebenszeit. Ich will nicht, dass Meetings unnötig lang dauern, auch. Aber wenn ich mit dir jetzt irgendwie auf einen Drink gehe und du mir was von deinem Tag erzählst oder du mich fragst, wie es jetzt in der Woche war für mich, dann will ich nicht, dass die Effizienzkeule unsere Atmosphäre zerstört, sondern Fellwärme hat selten was mit Effizienz zu tun. Wenn ich mit meinen Kindern rede und ich merke das ja auch manchmal, wenn ich dann den Kleinen frage, wie war es in der Schule? Gut. Wo ich sage, du, ich habe mich da nicht 9 Monate lang hingestellt, damit ich jetzt auch gut kriege. Ja? Also ich glaube, wir müssen das auch wirklich wieder einfordern und wir müssen uns einladen. Denn gerade in der Familie, und das hat sich schon geändert, wir sind früher, vor eurer Zeit, vom Flaggschiff Wetten, dass gesessen, vom Kleinkind bis zur Oma. Und da hatten wir gemeinsame Bondings. Heute erlebe ich es, dass mein Mann...
Habe ich aber auch noch erlebt, muss ich an dieser Stelle sagen.
Ja, glaube ich dann nicht.
Oder tatsächlich, ja.
Heute haben wir, mein Mann ist in seinem Business-Spartan-Kanal, ich bin in meinen YouTube-Bubbles, mein Sohn ist irgendwo in einer anderen Geschichte. Das heißt, wir müssen uns auch ganz bewusst einladen. Also ich habe das immer wieder, ich habe das die Woche zweimal gehabt und bin bei einem Beitrag noch säumig, dass mein Mann sagt, du, mir ist wichtig, dass du dir diese Doku anschaust, ich will mit dir drüber reden, es betrifft mein Feld, aber ich mag deine Einschätzung haben. Wäre jetzt nichts, was ich mal anschaue, der Mann ist Wahrscheinlichkeitsmathematiker, Risikomanager, ist jetzt alles nicht mein Feld, aber weil er das sagt und wie gesagt, bei einem bin ich noch säumig, mache ich es auch und gibt es dann auch wieder Schnittpunkte. Und diese Schnittpunkte in der Kommunikation müssen wir ganz bewusst herstellen. Die entstehen nicht mehr en passant.
Der Beatframes Podcast.
Wenn ihr mehr erfahren möchtet, kann ich euch nur empfehlen, Tatjana zu folgen. Das geht so gut wie überall. Ich glaube, es gibt keinen Social-Media-Channel, wo sie nicht vertreten ist. Wie immer freuen wir uns auch wieder auf euer Feedback zum Podcast. Schreibt uns, abonniert uns und seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin, viel Erfolg und alles Gute.